Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Das ist die alles entscheidende Frage. Berge oder Meer? Für mich gibt es immer drei Gründe. Das erste, das ist die Weite. Also einfach mal rausschauen, ohne Grenzen. Vielleicht auch mal so dieses Gefühl zu haben, wirklich ein bisschen klein zu sein. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument für mich ist immer dieses Einmuckel-Argument. Also wenn draußen der Wind ist und die Wellen irgendwie vor dem Fenster toben oder so, das finde ich ganz toll. Das ist für mich das zweite Argument. Und das dritte Argument, ihr merkt das schon, ich stehe auf der Meerseite, ist für mich das Gefühl danach, wenn ich mich wirklich getraut habe, ins kalte Wasser zu gehen. Und bei mir ist es so, dass ich relativ viel als kalt empfinde. Berge sind toll, aber das Meer ist einfach so deep. Esther Gonstaller, hast du sowas irgendwo auf der Welt wie ein Lieblingsmeer? Gibt's das für dich?
Generell nein. Ich liebe einfach das Meer, in dem zu surfen, zu schnorcheln. Für mich ist es egal, wo ich bin, solange das Wasser klar ist, macht es natürlich noch mehr Spaß. Also in der Karibik oder hier im Pazifik, wo ich momentan lebe, ist es schon eine tolle Sache.
Hast du mal ein ganz tolles Schnorchel- oder Taucherlebnis gehabt?
Ich bin in Martinique um das Segelboot von Freunden herum geschwommen und plötzlich kam ein einzelner Delfin an und ist mit mir 2 Stunden lang um das Boot rumgeschwommen.
Da weiß man ja, das hat ja therapeutische Wirkung immer dann, wenn man mit Delfinen schwimmt.
Genau.
Von dir ist gerade das Ozeanbuch erschienen, hast du aufwendig illustriert, denn du bist einerseits Buchgestalterin und andererseits Infografikerin und wir versuchen heute Abend ein bisschen mal den Ozean zu retten und die Verbindung hört sich so an, das hast du gerade schon gesagt, weil du im Pazifik gerade wohnst. Heute Abend zu Gast, eine Stunde Talk, Esther Gonstaller, Deutschlandfunk Nova. Schön, dass du da bist.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk. Esther Gonstaller ist zu Gast, Buchgestalterin und Infografikerin. Esther, und du darfst dir selbst auf diese große Distanz, die uns trennt, 12 Stunden Zeitunterschied und am anderen Ende der Erde, darfst du dir was wünschen, genau wie alle anderen Gäste bei uns am Anfang auch. Hier steht: Hallo, hier kommen 3 mögliche Aktivitäten für und mit Esther Gonstaller. Erstens, Tauchgang. Esther wählt das Riff, egal wo.
Das wäre das Great Barrier Reef, weil ich noch nie dort gewesen bin. Es ist das größte Riff der Erde ist. Und man sagt, es soll dort noch Orte geben, die sehr, sehr unberührt und unglaublich artenreich und schön sind.
Trotz Korallenbleiche?
Ja, also es gibt noch wenig Prozent pures Riff. Nicht mehr viel, deshalb soll ich da so schnell wie möglich hin.
Ist es dir wichtig, eher das Riff zu sehen und die Korallen zu genießen oder würdest du bei Tauchen immer darauf achten, keine Ahnung, mit besonderen Tieren zu tauchen? Also manche Leute machen das ja, um zum Beispiel irgendwann mal mit Walhaien zu tauchen oder irgendwie sowas.
Nee, bei mir ist es wirklich so, dass ich da ganz offen rangehe. Ich brauche nicht unbedingt irgendeine Art besonderes Tier zu sehen. Ich verliere mich eher in so Kleinigkeiten, dass ich einfach vor einer Koralle im Wasser sozusagen stehen bleibe und mir die für eine Stunde lang angucke, weil da so unglaublich viel Kleinzeug drum schwimmt. Also ich brauche da gar nicht unbedingt die Größten vom Größten oder die Superlative sehen.
Kannst du tauchen oder bist du Schnorchlerin?
Ich bin Schnorchlerin.
Zweite Möglichkeit, eine kreative Infografik für die Zusammensetzung des Münsteraner Stadtrates entwerfen. Reizvoll?
Ja, also es gibt auf jeden Fall interessantere Themen, würde ich sagen.
Münster spielt aber eine Rolle in deinem Leben.
Dann doch eher, ja, ich habe Münster studiert, aber seitdem verbindet mich jetzt nicht besonders viel mit der Stadt. Für mich reizt es sich eher, Themen darzustellen, die viele Leute nicht verstehen, wo es irgendwie eine große Wissenslücke gibt in der Gesellschaft.
Das heißt, so eine klassische Infografik, hier Verteilung im Rat oder, weiß ich nicht, irgendwelche Statistiken zu Eheschließungen in Deutschland oder so, solche klassischen Dinge würden dich eher nicht reizen.
Genau. Ich würde sie wahrscheinlich annehmen, wenn ich gerade die Zeit hätte, aber das wäre dann eher so ein B-Auftrag.
Spannendste Infografik, die du mal gemacht hast, gibt es sowas, wo man was sah, also auch heute sagst, ah, die Infografik war eigentlich cool, jetzt jenseits von den Büchern, die du ja auch gemacht hast, über die wir noch reden werden?
Ich habe mal eine Infografik gemacht zum BER-Flughafen in Berlin. Und die war schon spannend, weil ich nicht das Ausmaß der Katastrophe kannte, bevor ich die Infografik gemacht habe. Und mir so langsam während der Recherche klar wurde, was da eigentlich passiert und vor sich geht.
Das heißt, es ging dann um den Sicherheitsbereich am Flughafen oder so abgebildet, was gebaut wurde oder was hast du da gemacht?
Die ganzen Baufehler, also zum Beispiel, dass Internetkabel neben Starkstromkabel verlegt wurden und das natürlich nicht funktionieren kann. Und da habe ich diese ganzen Baufehler, die da momentan vor sich gehen, die habe ich aufgezeigt fürs Cicero-Magazin.
Dritte Möglichkeit ist ein Shopping-Nachmittag in Papete.
Nee, reizt mich überhaupt nicht.
Ja, ist ja auch nicht weit für dich.
Ja, und Shopping generell ist nicht so mein Ding. Also wenn ich den Nachmittag verbringen könnte, der ideale Nachmittag, der würde eher einer kleinen Wanderung, einer Kajaktour mit anschließendem Schnorcheln bestehen.
Papete ist Hauptstadt von Französisch-Polynesien, ne? Auf Tahiti, also auf deiner Nachbarinsel, genau. Sozusagen. Du lebst auf Morea?
Genau.
Okay.
Auf der kleinen Schwesterinsel, und auf der es sehr, sehr ruhig zugeht im Gegensatz zu Tahiti.
Warum Morea und nicht Tahiti? Und
Tahiti ist voll von Staus. Also dem Morgen von 5 Uhr morgens bis 8, 9 Uhr ist die ganze Insel in beiden Richtungen, Richtung Papete, ein einziger Stau und nachmittags genauso. Also man hat dann ziemlich hohes Verkehrsaufkommen, ziemlich viel Kriminalität auch, da viele Leute von den kleineren Inseln nach Tahiti gezogen sind. Nicht zuletzt auch nach den Atombombentests, die Franzosen bis 96 durchgeführt haben auf den Mururoa-Atolls. Und dadurch ist das Leben in Tahiti ist schon eine härtere Angelegenheit. Also hier auf Morea ist man ziemlich laid back, so Island Time, sagen alle immer.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, ein Tauchgang und du darfst dir das Riff auswählen, die kreative Infografik oder der Shopping-Nachmittag in Papete, welche Aktivität würdest du dir suchen?
Ja, da würde ich nicht lange nachdenken, sondern sofort zum Schnorcheln ins Riff eintauchen.
In den Ozean.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Esther Gonzalez ist zu Gast, ist Buchgestalterin und Infografikerin und hat gerade das Ozeanbuch rausgebracht. Untertitel über die Bedrohung der Meere. Bei uns ist es ja eher so ein bisschen so, wir entscheiden uns zumindest in Deutschland eher für Nord oder für Ost. Also Nord bedeutet bei uns, das sind Deiche, da ist viel Wind. Da reden wir über Borkum, Norderney, da reden wir auch über Offshore-Windparks. Oder in Holland haben wir eben die Sanddünen. Also das alles gehört bei uns zur Nordsee. Und Ost bedeutet bei uns eher sowas wie lange Sandstrände, vielleicht ein bisschen lieblicher, eher nackt. Ist da im Vergleich, kannst du sowas sagen, wie gut geht es unseren Meeren hier? Also wie gut geht so eine Ostsee oder eine Nordsee? Kann man das sagen?
Ist sehr schwierig, weil es so viele Faktoren gibt. Es ist so ein komplexes System, die Ökosysteme. Aber generell kann man sagen, weil es ja eine Art Binnenmeer ist, von allen Seiten irgendwie von Landpartien umgeben. Binnenmeeren generell geht es nicht so gut, da einfach die Schadstoffe nicht so schnell rausgespült werden können, zum Beispiel, da sich das Wasser schneller erhitzt. Und all diese Faktoren, also dass es einfach nah an vielen Küsten gelegen ist, das ist schon mal ein Stressfaktor, weil einfach viele Pestizide zum Beispiel in die Meere gelangen.
Wenn du dir weltweit die Meere mal anschaust, gibt es sowas wie negative Hotspots? Also dass man weiß, an den Stellen geht es dem Meer besonders schlecht?
Ja, also überall dort, wo die Artenvielfalt sehr stark abgenommen hat, also zum Beispiel im Golf von Mexiko, es ist auch so eine Art Binnenmeer, ist von allen Seiten umgeben. Irgendwie kommt die Hitze da nicht so raus, es heizt sich sehr stark auf. Es gibt sehr, sehr viele Ölplattformen, starke Überfischung und vor allem sehr hohen Schadstoffeintrag durch den Mississippi zum Beispiel.
Das heißt, Meeren geht es vor allen Dingen dann immer schlecht, wenn der Mensch auch eingreift oder ist das schon zu verkürzt eigentlich gedacht?
Doch, genau. So, umso näher eigentlich der Mensch den Partien der Meere, umso näher der Mensch am Wasser gebaut hat sozusagen, umso schlechter geht es den Meeren. Also da, wo noch zum Beispiel auf den kleinen Inselgruppen, auf den Cook-Inseln oder auf der Inselgruppe zwischen Französisch-Polynesien und Hawaii. Die sind so weit weg von den Menschen, da geht es dem Meer meistens noch ein bisschen besser.
Für uns immer, die wir das touristisch vielleicht irgendwie mal mitkriegen, ich habe es vorhin auch schon kurz angedeutet, Korallenbleiche ist meistens so ein Thema, wo man dann merkt, oh, so ein fragiles System wie ein Riff ist irgendwie aus der Balance geraten. Für jemanden, der sich so intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, was sind für dich auch Anzeichen zu sehen, da geht es einem Meer wirklich schlecht? Du hast gerade schon sowas gesagt, wie die Artenvielfalt geht zurück, Schadstoffeintrag, was sind so Faktoren, die sagen, dann geht es einem Meer wirklich schlecht?
Das Erste, wenn du irgendwo ankommst und aufs Meer schaust und du hast überall ganz viele Algen, die auf dem Wasser schwimmen. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Das heißt, dass das Ökosystem dort umgekippt ist. Die Algen haben die Überhand genommen. Und die verdunkeln sozusagen die Meeresoberfläche, die verdunkeln darunter das Wasser und dadurch gibt es dort sehr wenig bis gar kein Leben mehr.
Was sind aus deiner Perspektive die allerzentralsten Faktoren, die unter denen insgesamt die Meere leiden? Also sind es die Schadstoffeinträge von der Industrie oder ist es der Verkehr auf dem Meer? Also was sind somit die allerwichtigsten Faktoren?
Ganz wichtiger Faktor ist definitiv der Klimawandel, von Menschen verursachte. Die Meere erwärmen sich und das bringt sehr, sehr viele Stressfaktoren mit sich. Also die Korallen, die bleichen zum Beispiel schon ab 1 Grad höherer Wassertemperatur bleichen sie aus und ab 1,5 Grad sterben sie ab. Wenn man dann unsere Klimaziele betrachtet, milde gesagt, hat die Weltpolitik da leider die Ziele jetzt schon verfehlt.
Wir sind eigentlich zu spät dran.
Wir sind zu spät dran, ja. Also es ist wirklich 5 vor 12, eigentlich schon 5 nach 12. Nach dem Klimawandel dann definitiv die Überfischung, die vor allem durch das illegale Fischen und den Beifang noch zugespitzt wird.
Kannst du das erläutern? Also hat es das damit zu tun, dass wir Menschen erlauben, zu viel zu fischen? Oder hat es was mit der Art und Weise zu tun, mit der wir fischen?
Genau, das hat im Prinzip mit den Fangmethoden zu tun. Zum Beispiel, um einen Thunfisch zu fangen, wird ein Thunfischschwarm mit einem Netz umkreist. Dieses Netz kann mehrere Kilometer lang sein. Und während man diesen Thunfischschwarm umkreist, gibt es natürlich auch noch andere Jäger wie Haie oder Delfine, die genauso Nahrung suchen wie die Thunfische, die dann in diesem Netz mit eingekreist werden. Und wenn das Netz einmal zugemacht wurde und aufs Boot geholt wurde, dann wurden die von dem Druck der Tonnenmasse von den Thunfischen, wurde dieser Beifang dann einfach erdrückt und erquetscht und wird tot ins Meer zurückgeworfen.
Du hast vorhin auch erwähnt, dass der Klimawandel eine große Rolle spielt. Warum reagiert das Meer gerade so sensibel auf auch kleinere oder jetzt vielleicht auch größere bei Mensch gemachten Klimawandel Temperaturerhöhungen? Also was für ein Mechanismus steht so ein bisschen auch dahinter? Warum ist das gerade fürs Meer so sensibel?
Da das Meeresökosystem ist einfach ein sehr fragiles System, es besteht aus so vielen Komponenten, dass wenn eine Komponente wegfällt, zum Beispiel die Korallen, dann heißt das gleich für 25% aller Meereslebewesen gibt es keine Nahrungsgrundlage mehr. Das ist ihre Kinderstube, dort wachsen sie auf, dort leben sie und sehr, sehr viele, auch pelagische Fische, Barracudas zum Beispiel, fressen wiederum die kleinen Korallenfische. Und der Hai frisst den Barracuda. So geht es in der Nahrungskette immer weiter höher, bis im Prinzip zu dem Fisch, der normalerweise bei uns auf dem Teller landet.
Ich habe in deinem Buch an einem Beispiel, das ist dann sehr erschreckend, wenn man sich das mal ein bisschen näher anguckt, da geht es unter anderem auch darum, dass Delfine teilweise gefangen werden. Die werden in eine Bucht angetrieben, das hat man manchmal auch schon gesehen, möglicherweise im Fernsehen oder so. Die werden in eine Bucht getrieben, werden die schönsten ausgesucht, so rum. Und für die werden dann zum Beispiel in Aquarien, die dann benutzen wollen für Zuschauervorführungen, werden bis zu $200.000 gezahlt. Wie groß ist der Faktor? Also ist das ein schlimmes Einzelschicksal, weil es in der Stückzahl dann doch nicht so viele Delfine sind, was die Grausamkeit nicht rechtfertigen soll? Oder ist das tatsächlich etwas, was auch auf der großen Skala einen Einfluss hat?
Ich denke, es ist eher ein Einzelschicksal. Aber es zeigt halt die Mechanismen, die Denkmechanismen, die irgendwie in den Menschen weltweit, in vielen Menschengruppen irgendwie verankert sind. Das macht ja nichts aus, wenn wir hier so ein bisschen Fisch aus dem Riesenozean nehmen. Und das ist im Prinzip das Problem, ist so die Denke dahinter. Und Sea Shepherd zum Beispiel hat jahrelang das protokolliert und aufgezeichnet, wie viele Delfine dort getötet wurden auf ganz bestialische Weise. Und der Delfin ist eben auch ein medial sehr wirksames Symboltier, um darzustellen, dass da was nicht gut läuft, dass da was wirklich schief läuft mit dem Ozean. Unserer Nutzung der Ozeane.
Wie löst du das denn für dich? Also jetzt wohnst du in einer Region, wo es den Meeren noch tendenziell besser geht, wo wahrscheinlich Fischfang regional auch eine große Rolle spielt. Also wie löst du das für dich in Bezug auf, was isst du an Fisch und was isst du nicht an Fisch?
Ich esse keinen Fisch mehr.
Gar nicht?
Ich habe bei der Recherche des Buches aufgehört. Also vor 4 Jahren habe ich aufgehört, Fisch zu essen. Vorher habe ich sehr wenig Fisch gegessen. Es war also eh nicht irgendwie ein großer Bestandteil von meiner Nahrung. Aber umso mehr man sich beschäftigt, auch mit Schadstoffen und mit Überfischung, umso weniger möchte man Fisch essen.
Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Also hast du Familie, Freunde davon auch überzeugen können oder ist das vielleicht gar nicht so wichtig für dich? Also manchmal hat das ja auch was von erhobenen Zeigefinger, mit dem man durch die Welt läuft, aber hast du deine Freunde und Bekannten und Familie davon auch überzeugen können?
Nee, ich habe das eher andersrum gemacht. Ich habe ihnen erläutert, warum ich keinen Fisch mehr esse und das fanden sie so einleuchtend, dass viele von ihnen auch viel weniger Fisch essen oder gar keinen Fisch mehr. Aber ich wollte jetzt nicht irgendwie, das ist nicht so mein Ding, dass ich den Leuten irgendwas aufdrängen will oder mit erhobenen Zeigefinger auf was zeigen will. Das ist eher so, dass ich subtiler hintenrum erkläre, warum eigentlich, was wir eigentlich falsch machen, was für Bedrohungen wir die Meere aussetzen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Es gibt einen Faktor oder mehrere Katastrophen in den vergangenen Jahren, die besonders für die Meere eine besondere Rolle gespielt haben. Im März 2011 ist zum Beispiel das passiert, was eigentlich nie jemand wollte.
Diese Bilder werden in die Geschichte eingehen. Die Welt blickt nach Japan auf die Explosion im Atomkraftwerk Fukushima. Dach und Wände des Reaktors sind eingestürzt. Japan fürchtet eine atomare Katastrophe.
Esther, kannst du ganz grob mal sagen, was für eine Auswirkung hat eine solche Katastrophe eigentlich auf das Meer? Sprechen wir da vor allen Dingen über die Auswirkung der Radioaktivität?
Das Problem in Fukushima ist ja, dass immer noch Kühlwasser, radioaktiv verseuchtes, in die Meere geleitet wird. Es wird zum einen vor Ort gesammelt, zum anderen müssen diese Sammellager, die schon aus allen Nähten platzen, auch irgendwie ins Meer ausgeschüttet werden sozusagen. Und das Problem ist da, dass die Radioaktivität im Meeresboden, in den Sedimenten sich festsetzt und dort für Jahrtausende, Millionen Jahren vielleicht bleibt. Also die Radioaktivität ist heute in den Sedimenten auch fast genauso hoch wie damals zum Beginn der Katastrophe.
Das heißt aber auch im Klartext, wenn das einmal passiert ist, ist es ganz schwer wieder rückgängig zu machen, weil die Zeit hat im Zweifelsfall das Meer ja gar nicht.
Nee, genau. Also mit radioaktiven Stoffen ist es wirklich so, so eine Sache, dass es rückgängig machen lässt sich das eigentlich nicht. Es wird sich in Millionen Jahren irgendwann sozusagen ausgewaschen haben. Irgendwann wird der radioaktive Verfall so weit runtergegangen sein, dass es nicht mehr gefährlich ist für Meerestiere. Aber momentan alle auf dem Boden lebenden Arten und auch die Arten, die sich von diesen Arten ernähren, sind im Prinzip mitten in der kontaminierten Zone um Fukushima rum.
Ist aus deiner Perspektive diese Katastrophen, die so einen langfristigen Impact oder Einfluss haben, sind das die größten Killer, weil die auch so irreparabel sind? Also bei Fischquoten kann man irgendwann sagen, ja Gott, wenn wir die jetzt korrigieren, dann kann sich ein Bestand auch erholen. Das kann man irgendwie noch beeinflussen. Aber da gibt es ja kaum eine Stellschraube, an der wir drehen können, oder?
Ja, genau. Also Ölkatastrophen, Katastrophen mit Radioaktivität oder auch Atomwaffentests, die haben eine unglaublich lange Auswirkungszeit und sind deshalb definitiv ein großer Bestandteil des Problems.
Du hast vorhin auch selbst schon mal den Golf von Mexiko erwähnt und da gab es kurz vor Fukushima, also Fukushima war ja März 2011, also ein knappes Jahr davor, im April 2010, auch eine Katastrophe, die heute auch noch vielen in Erinnerung ist.
And then the devastating thing is the water and the oil that comes on shore as liquid, like the Exxon Valdez. The animals get in this. It's a plankton all the way to the river otter problem. We may not know about how many animals died from this. This is basically the
es geht um die Deepwater Horizon, die noch schlimmer ist als die Exxon Valdez. Das ist ein CNN-Bericht, den wir da hören, weil den Menschen gar nicht klar ist, wie viel Schaden das eigentlich angerichtet hat. Mittlerweile wissen wir, dass es nicht nur ein paar Tage sind, die für die Menschen schwierig waren, sondern Jahre. Das Ganze ist ja schon 7 Jahre her. Das heißt aber, der Golf von Mexiko, wenn man sich das heute angucken würde, würde man immer noch merken, dass vor 7 Jahren diese große Katastrophe war. Also die Plattform ist ja sogar gesunken.
Ja, und auch Sauerstoff-Minimum-Zonen, die größten, die es weltweit gibt, die finden sich dort im Golf von Mexiko. Das wird auch keine Koinzidenz sein.
Wenn man sich das jetzt mal anguckt, ne, also Ölförderung und die potenziellen Katastrophen, die damit einhergehen, sind ja immer eine Gefahr. Wo haben wir denn diese Rohstoffvorkommen, die im Zweifelsfall direkt unter Meeresboden sind, damit die da gefördert werden? Also weiß man, keine Ahnung, in dem und dem Ozean gibt es darunter noch Ölvorkommen und deshalb wird exploriert oder wie ist das?
Genau, es gibt Karten, die genau die Topografie aufzeigen, wo überall noch potenzielle Ölvorkommen sind. Es werden Schiffe ausgesandt, mit mit Schallsensoren, die quasi explosionsartig Schall aussenden. Und das, was zurückkommt, davon können sie dann durch die Gesteinsschichten durch sehen, was da noch an Ölvorkommen vorhanden sein könnte. Und ja, dieses ganze Prozedere ist für die marinen Lebewesen unglaublich stressig. Also
gibt es denn große Vorkommen noch? Also wo man zum Beispiel weiß, da ist noch ein großes Feld, wo man irgendwie dran will, natürlich jetzt aus Sicht der Rohstoffkonzerne?
Ja, ich denke mal, die größten Vorkommen, wo viele Länder sich gerne einen Teil von abschneiden würden, sind in der Arktis. Da sind leider Besitzgründe noch nicht wirklich geklärt. Ja, umso weniger, umso mehr eisfreie Zeit in der Arktis, umso mehr drängen da die Staaten einen Anteil zu holen und zu sichern schon mal.
Du hast vorhin selbst gesagt, du hast für das Buch recherchiert, schon vor 4 Jahren angefangen, jetzt ist es gerade erschienen und du hast für dich selbst entschieden, keinen Fisch mehr zu essen. In deinem Buch gibt es mal ein paar spannende Zahlen, wenn man sich auch mal anguckt, das ist ja auch ein Faktor, wie hat sich unser Fischkonsum eigentlich verändert? Also du schreibst zum Beispiel, dass im Jahr 1960 wir noch 10 Kilogramm Fisch pro Person konsumiert haben und im Jahr 2013 waren es noch 20 Kilogramm. Das heißt aber, es spielt auch einfach eine Rolle, dass wir eigentlich, zumindest die wir die Wahl haben, darauf verzichten müssen, Fisch zu essen, zumindest gewissen Fisch. Oder wie würdest du damit umgehen?
Genau, also ich würde sagen, wir müssten unseren Fischkonsum auf jeden Fall reduzieren. Die wir nicht davon abhängen als Proteinquelle. Es gibt natürlich andere Regionen der Welt, in Bangladesch zum Beispiel, wo das als Nahrungsquelle ganz oben auf der Speisekarte steht und auch als Proteinquelle das einzig Erschwingliche ist für Millionen von Menschen. Also 1 Milliarde Menschen hängen als Fisch vom Fisch als primäre Nahrungsquelle ab, wirklich.
Das heißt aber, wir müssen eigentlich einen Unterschied machen, weil wir es uns aussuchen können oder wir gestalten können, im Gegensatz zu den Menschen, bei denen es einfach schlichtweg ums Überleben geht.
Genau, es geht im Prinzip darum, dass wir unseren Lebensstil durch die zunehmende Industrialisierung, durch immer bessere Lebensmittel und Verfügbarkeiten bis dahin, dass wir heute Erdbeeren im Winter essen können, dass wir uns im Prinzip wieder auf das besinnen, was früher normal war, das, was unsere Oma noch sagte, und dass wir einfach nicht 10 Kilo Fisch pro Woche essen, sondern dass wir einfach mal gucken, dass es irgendwo im Räsonablen noch liegt.
Das mit den Erdbeeren hat ja auch noch einen anderen Faktor, ne? Also wenn man sich guckt, wie sind die Erdbeeren dann verpackt, da ist dann die Plastikfolie drum und diese Plastikfolie schmeiße ich dann irgendwie weg. Du hast so eine Zahl drin im Buch, da steht 33% des Plastiks wird nach einmaligem Gebrauch weggeschmissen. Und man weiß ja mittlerweile, dass genau das auch nochmal ein großes Problem ist für die Ozeane. Wo ist denn das meiste Plastik in den Ozeanen momentan drin? Weiß man das?
Kann man so ganz genau gar nicht sagen. Das meiste liegt sehr vermutlich auf dem Meeresgrund. Deshalb kann man gar nicht sagen, wo es sich genau befindet, da wir die Meeresgründe ja noch gar nicht erforscht haben. Aber ungefähr 70% des Plastikmülls ist schon auf dem Meeresgrund gesunken. Also immer hat sich in kleinere Teile zersetzt durch die Wellenbewegung, durch die UV-Einstrahlung auch. Und ist dann langsam auf den Meeresgrund gesunken.
Jetzt ist in deinem Buch zum Beispiel auch, oder das hat man auch ab und zu schon mal mitgekriegt, dass diese Plastikkreisläufe geschildert werden. Wie kommt es dann dazu, wenn das Plastik, also sind das die anderen 30%, denn dann diese Strudel bilden und die restlichen 70 sacken ab, oder wie funktioniert das?
Ja, 30% sind auf der Wasseroberfläche in den ersten 10 Metern ungefähr. Und dann wird es immer weniger. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt hat man erstmal eine ganze Zeit lang keinen Plastikmüll und dann auf den Sedimenten findet man dann wieder den Großteil.
Kannst du ganz grob, einmal schildern, also was hat das für Auswirkungen, wenn in den obersten 10 Metern so viel Plastik ist? Also welche Tiere leiden darunter und was passiert mit denen?
Ja, im Prinzip alle Tiere, die sich von Lebewesen ernähren, die nur in den oberen Schichten, da wo genug Licht reinkommt, um auch Plankton und um Algen zu ernähren und im Prinzip die dort auf Nahrungssuche gehen. All diese Tiere haben Probleme, denn sie können zum Beispiel eine Meeresschildkröte kann eine Plastiktüte nicht von einer Qualle unterscheiden. Gibt es noch Geisternetze, die überall rumschwimmen. Also direkt vor meiner Haustür habe ich vor einigen Tagen eins gefunden, was ungefähr 1 Kilometer lang sein müsste. Es hat sich schon um Korallen rumgewickelt. Und mit dem Kajak habe ich es gefunden. Man bräuchte dann ein großes Boot. Ich habe den Coast Guard verständigt, dass sie das Netz aus dem Wasser holen, weil diese Netze sind für im Prinzip alle Meerestiere gefährlich. Vor allem Wale und Delfine verfangen sich drin. und verenden dann irgendwann, wenn sie es nicht mehr schaffen, auf Nahrungssuche zu gehen durch diese Netze, die um sie gewickelt sind.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Esther Gonzalez ist zu Gast, ist Buchgestalterin und Infografikerin und hat sich lange mit dem Ozean beschäftigt und jetzt das Ozeanbuch über die Bedrohung der Meere herausgebracht. Esther, du hast das vorhin schon kurz erzählt, du wohnst auf Moorea, das ist die Insel neben Tahiti. Jetzt musst du uns einmal sagen, wieso?
Mich haben tatsächlich die Korallenriffe und die Meereswelt unter Wasser angezogen. Ich habe viele Dokumentationen über Französisch-Polynesien gesehen und vor allem in den entlegensten Atollen, in den Tuamotus zum Beispiel, soll es noch unbeschreiblich schöne Riffe geben. Und das hat mich und meinen Freund auch angezogen, hier hinzufahren.
Seit wann lebt ihr da?
Seit 3 Monaten jetzt.
Und wie ist es?
Also in Moorea selbst, muss man sagen, und auf Tahiti auch, gibt es nicht mehr so viele schöne Riffe. Teilweise erholen sie sich wieder, teilweise sind sie aber komplett, vor allem wenn man vom Strand aus direkt ins Wasser geht, sind sie teilweise komplett von Algen überwachsen und es gibt kaum mehr Fische. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann wieder bis zum Ende der Lagune rausfährt, also die Inseln hier haben immer so eine Lagune im ungefähr 1 Kilometer Entfernung um die Insel herum. Wenn man bis zum Ende der Lagune rausfährt, dann sind die Korallenriffe schon wieder schöner und es macht schon mehr Spaß.
Delfine gibt es. Das wollte ich gerade fragen. Habt ihr Tiere, die ihr sehen könnt? Ja. Oder müsst ihr auch auf Haie Rücksicht nehmen? Oder wie ist das?
Nee, also es gibt sehr viele Haie. Überall eigentlich, vor allem Schwarz- und Weißspitzenriffhaie sieht man sehr, sehr oft. Stachelrochen sieht man sehr oft. Die gucken einen kurz an, manchmal schwimmen sie auf einen zu, weil sie denken, was ist das denn? Aber also eine wirkliche Gefahr stellen sie nicht dar. Und was noch schöner ist, was momentan haben wir die Walsaison. Die Wale sind von der Antarktis hochgeschwommen, um hier ihre Babys zu bekommen. Und zwar sogar in Buchten. Also in der Bucht von Oponohu heißt sie hier in Moorea, hat ein Buckelwal vor wenigen Wochen ein Baby zur Welt gebracht.
Kann man das irgendwie verfolgen? Also geht das, dass man mit dem Kajak dann da ranfährt oder stört es das Tier?
Ja, man darf auch bis auf 100 Metern mit dem Kajak oder mit dem Boot ranfahren und dann wartet man ab, soll man abwarten, dass der Wal selbst von sich aus näher kommt. Und das passiert auch öfter. Man darf hier auch ich glaube, nur 3 Orte weltweit gibt es, an denen man mit Walen schwimmen darf.
Schon gemacht?
Und so kann man von hier aus, vom Strand aus, kann man ins Wasser gehen. An einer Stelle ist das Riff direkt am Strand sozusagen. Geht hinter die Barriere des Riffs und 100 Meter später trifft man schon auf Wale. Also muss das dann zeitlich so abpassen, dass die gerade in dem Moment da auch vorbeischwimmen. Muss man erstmal lange beobachten.
Jetzt hast du mehrere ausführliche Bücher gemacht. Du hast ein großes Atombuch gemacht, du hast ein großes Klimabuch gemacht, du hast jetzt das große Ozeanbuch gemacht. Warum immer wieder diese, nehmen wir es mal, großen Themen, denen du dich dann auch so intensiv widmest? Was reizt dich daran?
Im Prinzip reizt mich das Unbekannte, das Thema, wo es viele unbekannte Faktoren gibt und die Komplexität vor allem. Also ich mag das gern, mich in Themen einzuarbeiten, die unglaublich schwer verständlich sind anfangs, auch für mich, in dem es sehr, sehr viele Faktoren gibt, die Dominoeffekte vielleicht verursachen, in denen es viele Faktoren gibt, die wir noch nicht kennen oder die unsichtbar sind. Radioaktivität, die Strahlung ist unsichtbar. Von daher ist das Thema für viele sehr, sehr schwer greifbar. Und meine Idee war es, dieses schwer Greifbare durch Infografiken zu visualisieren und so für jeden ganz klar verständlich sozusagen darzustellen.
Hast du bei der Recherche zum Ozeanbuch ein paar Faktoren gehabt, wo du selbst nochmal gedacht hast, crazy? Also diese Momente der Erkenntnis, wo man nochmal sieht, das habe ich so vorher wirklich nicht gewusst, auch noch nicht mal geahnt. Also gibt es die dann bei der Recherche, diese Augenblicke?
Ja, sehr oft sogar. Also einer war zum Beispiel, dass 70% des Plastiks auf dem Meeresgrund sich schon befindet. Das wird so von der Presse nicht kommuniziert. Das kriegt man so als Normalsterblicher, Nicht-Wissenschaftler kriegt man das gar nicht so mit zum Beispiel.
Dann sag uns zum Abschluss, was sind aus deiner Perspektive, die wichtigsten 1, 2, 3 Dinge, die wir in unserem Alltag ändern müssten, damit es dem Ozean besser geht?
Ja, da gibt es im Prinzip diese Dreierregel. Reduzieren, wiederverwenden und recyceln.
Reduce, reuse, recycle.
Im Prinzip kann man alles, was man selbst für sich als reduzierungsbedürftig oder wo man selbst noch mit klarkommt, kann man reduzieren. Ob das nun die Klamotten sind, ob das Elektronik sind oder Energie- und Wasserverbrauch. Im Prinzip all diese Dinge, alles, was man irgendwie, ja, auch die Auto, bis hin zur Auto- oder zur Flugzeugnutzung, alles, was man irgendwie in seinem Leben tut, den ganzen Lebenswandel im Prinzip, den Lebensstil nochmal selber reflektieren und sich fragen, brauche ich das unbedingt? Dann wiederverwenden, also einfach nicht alles sofort wegschmeißen. Früher hat man das auch nicht gemacht, früher hat man noch repariert. Heute kommt das immer mehr aus der Mode, weil die Dinge alle so günstig geworden sind. T-Shirt für 3 Euro, das repariert man natürlich nicht, wenn ein Loch drin ist, aber man könnte es wiederverwerten. Man könnte einen Jutebeutel draus machen zum Beispiel. Und einfach kreativ werden und nicht sofort alles in den Müll schmeißen. Und wenn man es in den Müll schmeißt, dann bitte in die richtige Tonne.
Gibt es denn die richtigen Tonnen noch auf Moria? Also ist Recycle möglich oder wie sieht's da aus?
Ja, es gibt tatsächlich eine Biotonne, eine gelbe Tonne und eine schwarze Tonne. Wenn man dann weiter recherchiert, findet man aber heraus, dass das Papiermüll zum Beispiel nach China transportiert wird zum Recycling, Plastikmüll nach Neuseeland und nur der Biomüll wirklich hier auf Moria weiterverwendet wird als Kompost. Und der meiste schwarze Müll wird leider in Verbrennungsanlagen verbrannt. Also da gibt es noch sehr, sehr viel, weltweit gibt es da noch sehr viel Handlungsbedarf im Müllmanagement. Denn im Prinzip ist jeder Müll bares Geld, wenn man das Richtige daraus macht, wenn man ihn richtig weiterverwendet.
Heißt das, das nächste große Buch kümmert sich dann um Müllkreisläufe? Oder?
War auf jeden Fall auch eine Idee. Aber was ich gerne mal in einem Buch darstellen würde, wäre diese ganzen kleinen Umweltprojekte, die Menschen begonnen haben, die vielleicht gar nichts vorher mit dem Thema zu tun hatten oder die gar kein großes Budget hatten, wie Boy and Sleds, The Ocean Cleaner Projekt, was auch durch unser Ozeanbuch, durch das Crowdfunding eine Spende erhalten hat. Solche Projekte würde ich gerne mal sammeln und so zum Mut machen sozusagen, ein Mutmachbuch zum Umweltschutz.
Weißt du, wie lange ihr auf Moria bleiben werdet? Gibt es da einen Plan für?
Denn unser Plan ist eigentlich, keinen Plan zu haben. Wir bleiben so lange, wie es uns Spaß macht und wie wir hier leben. Wir haben Leben noch immer wieder was Neues entdecken. Solange wir noch neue Dinge entdecken, bleiben wir hier. Also 1 bis 2 Jahre vielleicht. Steht aber nicht fest.
Esther Gonzaler, Buchgestalterin und Infografikerin, wohnt in Französisch-Polynesien. Da gibt es zumindest noch ein paar Riffe, die einigermaßen okay aussehen. Und sie hat das Ozeanbuch gestaltet über die Bedrohung der Meere und war heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, Sven.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.